Israel als selbstständiger Staat. David und seine Dynastie. Um 1200 vor Christus setzten im antiken Vorderen Orient umwälzende Veränderungen ein. Die Großmächte, also vor allem die Ägypter und die Hethiter, erlebten ihren Niedergang und die politische Landkarte änderte sich dramatisch. Die meisten Fachleute vermuten, dass diese Umwälzungen mit dem Fall Trojas um 1250 vor Christus und dem darauf folgenden Fall der mykenischen Städte in Griechenland einsetzten. Überlebende müssen über die See geflohen sein entlang der Mittelmeerküsten, um die Großmächte der Antike zu bekriegen. Diese Neuankömmlinge bezeichnet man mit dem Sammelbegriff Seevölker. Eine Gruppe dieser Seevölker, die nach ägyptischen Quellen als Peleset bezeichnet wird, ließ sich im Südwesten der Küstenebenen Syrien-Palästinas nieder. Im Alten Testament werden sie als Philister bezeichnet, wovon später auch der Landesname Palästina abgeleitet wurde. Von den vielen Veränderungen, zu denen es durch das Eindringen der Seevölker in den antiken Vorderen Orient kam, sind zwei für uns von ganz besonderer Bedeutung. Zunächst ist zu bemerken, dass innerhalb eines Jahrhunderts die politische Ordnung, die bis dahin über 300 Jahre lang Bestand gehabt hatte, aufgelöst wurde, wodurch ein Machtvakuum entstand. Die Phase, in der militärische Feldzüge der Großmächte ihre Zeit gehabt hatten, fand ihr Ende. Es folgte eine Epoche, in der es eher zu kleineren Scharmützeln und zu regionalen Konflikten kam. Neue Völkergruppen drangen in das Machtvakuum ein und wuchsen zu kleineren Königreichen an, wie zum Beispiel die Aramäer in Damaskus und die Israeliten im Hochland Palästinas. Die zweite Folge des Eindringens der Seevölker war, dass sich neue, metallverarbeitende Techniken ausbreiteten. Insbesondere wurde nun Eisen zur Herstellung von Waffen verwendet. Obwohl nicht genau bekannt ist, welche Völkergruppe die Eisentechnik als erste entwickelte und auf dieser Basis Waffen herstellte, so ist doch klar ersichtlich, dass die Philister in den Kriegen gegen Israel zunächst im Vorteil waren, da sie für ihre Waffen Eisen verwendeten und darauf sozusagen ein Monopol hatten. 1. Samuel, Kapitel 13, Vers 19 bis Vers 22. Nach und nach wurde Bronze durch Eisen ersetzt und Archäologen bezeichnen die Epoche nach 1200 vor Christus als Eisenzeit. So setzte mit der Invasion der Seevölker und der Verschiebung der politischen Verhältnisse im antiken Vorderen Orient die Epoche ein, die man als Eisenzeit I bezeichnet, ca. 1200 bis 930 vor Christus. Irgendwann gegen Ende der späten Bronzezeit hatte Josua mit dem Volk Israel das Land Kanaan eingenommen und sich im zentralen Bergland niedergelassen. Israel existierte zunächst als ein loser Verband von 12 Stämmen, jeder von einem der Söhne Jakobs abstammend. In dieser Zeit hatte das Volk hier und da Anführer aus den Reihen der einfachen Leute, die je nach Anlass und Bedarf aufgestellt wurden. Diese Richter waren von Gott begabte Befehlshaber mit dem Auftrag, die Macht und die Kraftreserven der Stämme zu festigen und zu konzentrieren, wenn die Situation national oder regional kritisch wurde. Militärische Gegner hatte Israel unter seinen nächsten Nachbarn, insbesondere in den Philistern im Südwesten. Obwohl das Volk nicht unbedingt eine gemeinsame zentrale Regierungsgewalt benötigt hätte, wurden die Israeliten doch der fortwährenden militärischen Gefährdung durch ihre benachbarten Feinde mit der Zeit müde. Sie sehnten sich nach einem eigenen König und einem königlichen Hofstaat, was ein Berufsheer möglich und den Frieden in der Zukunft sicherer machen würde. Das Königtum entstand in Israel wegen dieser andauernden Gefahr eines militärischen Angriffs, aber auch wegen des Wunsches, kulturell so zu werden wie andere Völker. Ein König soll über uns sein, dass wir auch seien wie alle Heiden, dass unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. 1. Samuel, Kapitel 8, Vers 19b bis Vers 20. Samuel war ein Prophet und Richter, der Israel in der Zeit des Übergangs von den Richtern zum Königtum anführte. Durch Gott geführt und gesegnet, salbte Samuel Saul zum ersten König Israels. Aber Saul scheiterte daran, seine Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten, und so wurde er schließlich als König Israels verworfen. Sauls Leben zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir unser Verhältnis zu Gott bewahren und dies als die wichtigste Aufgabe unseres Lebens ansehen. Nachdem Saul versagt hatte, wies Gott Samuel an, einen anderen Mann zu Israels neuem König zu salben, einen, der nach seinem Gottesherzen war, nämlich den jungen David. Unter Davids starker Führung gelang es Israel endlich, die Philister zu besiegen und ein gewisses Maß an Frieden und Sicherheit in Syrien-Palästina zu erreichen. Davids Herrschaft führte das Volk in eine Zeit politischer Stabilität, die man als Israels goldenes Zeitalter bezeichnen kann. David gelang es, die Stämme zu einigen und für wirtschaftliche und politische Freiheit zu sorgen. Obwohl es auch unter ihm zu viel internen Streitigkeiten in Israel kam, konnte er doch seinem Sohn Salomo ein vereinigtes Königreich hinterlassen. Mit David begann die dynastische Thronfolge in Israel. Salomo konnte Israels Grenzen noch weiter ausdehnen, nämlich bis zum Euphrat im Norden und bis Ägypten im Süden. Er war Regent in der einzigen Zeit der Geschichte Israels, in der man Israel als Großreich bezeichnen kann. Er schuf für das Volk enormen Reichtum und Wohlstand, da er den internationalen Handel stark ausbaute. Gott schenkte Salomo in allen Angelegenheiten Weisheit, auch dazu, dass dieser König fähig war, das Volk gerecht zu regieren. Der Königshof nahm an Größe und Bedeutung zu. Salomo war als Herrscher weit über die Landesgrenzen Israels hinaus berühmt, und gute internationale Verbindungen waren für ihn etwas völlig Normales. Salomo genoss auch das Vorrecht, Gottes Tempel in Jerusalem zu errichten. Die Herrschaftszeit Davids und Salomos war die Periode, in der Israel ein vereinigtes Königreich darstellte, eine Epoche, an die man immer als an eine Zeit des Friedens und des Wohlstands zurückdachte. 1. Könige Kapitel 5, Vers 5. Der Erfolg des Vereinigten Königreiches war aber nur von kurzer Dauer. Salomo wandte, wie Saul vor ihm, sein Herz von Gott ab, so dass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn seinem Gott war, wie das Herz seines Vaters David. Kurz nach Salomos Tod zerfiel das Königreich in zwei schwächere Teilstaaten, das Nordreich Israel und das Südreich Juda, also in das sogenannte geteilte Königreich. Das Nordreich Israel fiel rasch vom Glauben der Väter ab. Der erste König des Nordreiches, Jerobeam I., versuchte Religion als Mittel für politische Zwecke einzusetzen und missachtete die Verehrung Jahwes, wie sie von Mose eingesetzt und in Israel weiter überliefert worden war. Später ging ein anderer König des Nordreiches noch weiter. Omri und sein Sohn Ahab kombinierten die von Mose überkommene Anbetung Jahwes mit kanaanitischem Baalskult, wodurch sie größeren politischen Einfluss zu erlangen suchten. Das Nordreich war auch politisch instabil. In der über 200-jährigen Zeit seines Bestehens, 931 bis 722 vor Christus, hatte Israel 19 Könige aus 9 verschiedenen Dynastien. Im Jahr 722 vor Christus eroberten die Assyrer Samaria, die Hauptstadt des Nordreiches Israel. Im Gegensatz dazu blieb es im Südreich Juda knapp 350 Jahre lang bei nur einer einzigen Königsfamilie, der Davidischen Dynastie, 931 bis 587 vor Christus. Obwohl Juda politisch stabil blieb, fiel auch das Südreich von Jahwe ab, wenn auch erst allmählich und nicht so rasch wie sein Nachbar im Norden. Viele Könige Judas waren dem Herrn treu, vor allem in der Frühzeit der Geschichte dieses Teilstaates. Im letzten Jahrhundert seines Bestehens war die Geschichte Judas geprägt vom Wechsel zwischen guten und gottlosen Königen. Tragischerweise wurde Jerusalem, die Hauptstadt Judas, im Jahre 587 vor Christus von den Babyloniern erobert. Die Zeit des geteilten Königreichs in Israel fällt in die Phase, die Archäologen als Eisenzeit II, ca. 930 bis 539 vor Christus, bezeichnen. In dieser Zeit versuchte Ägypten, sich wieder als Weltgroßmacht zu etablieren. Das gelang diesem Land nur für kurze Zeit im 6. Jahrhundert, 26. Dynastie. Ansonsten sollte Ägypten nie wieder eine größere Rolle in der Geschichte des Vorderen Orients zufallen. Die als Eisenzeit II bezeichnete Epoche ist vom Aufstieg und Niedergang neuer Großreiche in Mesopotamien geprägt. Entlang des Tigris im Norden Mesopotamiens tauchte in der Eisenzeit eine neue Macht auf, die die Geschichte des Vorderen Orients zwei Jahrhunderte lang bestimmen sollte. Das Großmachtstreben Assyriens, setzte in der Mitte des 9. Jahrhunderts ein und wirkte sich mehr und mehr auch auf die politischen Verhältnisse in Syrien-Palästina aus. Doch in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts erlebte Assyrien eine Schwächephase. Dadurch konnten Jerobeam II. Von Israel 793 bis 753 vor Christus und Asaria, Usia, von Juda 792 bis 740 vor Christus in einer Zeit des Wohlstands herrschen. Aber Erfolg ist nicht unbedingt ein Zeichen, dass Gott alles Tun billigt und zulässt. Während beide Hälften des geteilten Königreichs in dieser ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts aufblühten, begannen soziale Ungerechtigkeit und moralischer Verfall um sich zu greifen. Dies war der Hintergrund, vor dem die klassischen Propheten Amos, Hosea, Jesaja und Micha aufgetreten sind. Gott erweckte sich Knechte, um Nord- und Südreich vor dem drohenden Verhängnis zu warnen und zur Buße, zur Umkehr zu rufen. Doch Assyriens Schwäche konnte den habgierigen Drang dieser Großmacht nach noch mehr Überlegenheit und Stärke nur kurz zurückhalten. Das frühe 8. Jahrhundert war nur die Ruhe vor dem Sturm. Als Assyrien unter Tiglat-Pileser III. 745 vor Christus wieder seine ganze Kraft zurückgewann, war es stärker denn je zuvor und dazu bereit, als Gottes Werkzeug bei seinem Gericht über das widerspenstige Nordreich Israel gebraucht zu werden. Etwa 20 Jahre lang schwankte Israel hin und her, ob es an Assyrien Tribut entrichten oder sich gegen diese Großmacht auflehnen sollte. Schließlich belagerte Tiglat-Pilesers Sohn Salmanassar V. im Jahr 725 vor Christus Samaria, die Hauptstadt Israels. 3 Jahre später musste das Nordreich kapitulieren, 722 vor Christus, und wurde eine Provinz des riesigen assyrischen Weltreiches. Im Laufe der nächsten 100 Jahre versuchte auch Juda auf unterschiedliche Weise mit der ständigen Bedrohung durch Assyrien fertig zu werden. Hiskia von Juda zum Beispiel hatte eine strikt anti-assyrische Haltung, während sein Sohn Manasse eine pro-assyrische Politik verfolgte. Im Laufe des 7. Jahrhunderts war Assyrien auf dem Gipfel seiner Macht und wurde das erste Weltreich, das diesen Namen wirklich verdient, aber auch die erste Macht in einer Abfolge mehrerer Weltreiche, die auf mesopotamischem Gebiet entstehen sollten. Nach Assyrien waren es Babylonien und Persien, ehe die Weltreichsidee in Richtung Westen weiterwirken sollte, Griechenland und Rom. Unter den Königen des frühen 7. Jahrhunderts, Sanherib, Asarhadon und Assurbanipal, gelang es den Assyrern, ihre alten Feinde im Norden, in Urartu, zu bezwingen. Sie unterwarfen sogar das weit abgelegene Ägypten, 663 vor Christus. Aber durchweg hatte Assyrien in dieser Phase, als es international eine Vormachtstellung innehatte, ein hartnäckiges, bleibendes Problem vor der eigenen Haustür. Die Chaldäer im Süden Babylons wurden immer rebellischer und konnten nur schwer im Griff gehalten werden. Bald darauf wurden sie unabhängig und lösten schließlich Assyrien als Großmacht ab. Unter den äußerst fähigen Regenten Nabopolassar und seinem berühmten Sohn Nebukadnezar II. Trug Babylon zu Assyriens Niederlage und Untergang bei und wurde zur nächsten großen Weltmacht. Während der 43-jährigen Regierungszeit Nebukadnezars 605 bis 562 vor Christus gelangte Babylonien an den Gipfel seines Reichtums und seiner politischen Macht in der sogenannten neubabylonischen Epoche. In Juda reagierte man auf Babylons Großmachtstreben auf zweifache Weise. Die einen suchten den Ausweg im Aufstand gegen das Weltreich, getragen von einem Vertrauen auf das schwache Ägypten, den zerbrochenen Rohrstab, Jesaja Kapitel 36, Vers 6, was kaum Aussicht auf Erfolg hatte. Andere, wie zum Beispiel Jeremia, drängten darauf, Juda müsse sich Babylon unterwerfen und einer seiner Vasallen werden. Im Jahr 597 unternahm Nebukadnezar den Versuch, Judas rebellisches Verhalten zu beenden, indem er Jerusalem eroberte und den König Joachim ins Exil nach Babylon bringen ließ, zusammen mit vielen anderen Einwohnern Jerusalems, einschließlich des Propheten Hesekiel. Ein weiterer Aufstand unter Zedekia endete mit der völligen Zerstörung Jerusalems im Jahr 587 vor Christus. Die Babylonier zerstörten nicht nur die Stadt und führten einen Großteil der Bevölkerung ins Exil, sondern sie rissen den Tempel nieder und machten ein Ende mit der davidischen Dynastie. Der Verlust des Tempels und des Königtums war ein gravierendes Ereignis in der Geschichte, die das Alte Testament berichtet. Es zwang dazu, die althergebrachten geistlich-theologischen Grundlagen neu zu überdenken und die religiösen Überzeugungen, die Israel von alters her begleitet hatten, neu zu fassen und zu formulieren, insbesondere die Verheißungen von Gottes Bund. All dies ist der Hintergrund für das Auftreten einiger der größten Prophetengestalten Israels, Jeremia, Habakuk und Hesekiel.